Ich freue mich, wieder einmal eine Predigt in der Stammi zu halten. Ein Junge eines befreundeten Ehepaares, unglaublich lebendig und dynamisch. Seine Eltern kamen mit ihren Kräften immer wieder an ihre Grenzen, sanken abends erschöpft in ihre Betten. Die Eltern wissen, wie das ist. Eines Abends am Bett ihres Vierjährigen sagte seine Mutter zu ihm: "Ach, Manuel, ich habe keine Kraft mehr." Da schaut er die Mutter strahlend an und sagt: "Ich habe immer Kraft." Ich habe immer Kraft. Manchmal dünkt es mich, dass wir in einer Zeit leben, wo ähnliche Erwartungen an uns gerichtet sind, an jeden Einzelnen. Wir sollen immer Kraft haben. Mentale Stärke, Gewinnermentalität, the winner takes it all, Prinzip dominiert in unserer Gesellschaft, oder? Immer mehr Leistung. Wir leben in einer Leistungskultur, in dem unser Wert von uns Menschen an unserer Leistung gemessen wird. An unserem Erfolg, an unseren Niederlagen und Misserfolge haben keinen Platz. Aber überfordert uns das nicht immer mehr? Meine Beobachtung geht dahin. Immer mehr Überforderung. Immer mehr wird erwartet. Ein NZZ-Artikel nannte Scheitern das große Tabu in unserer Gesellschaft. Deshalb gibt es mittlerweile, entschuldigen Sie den Ausdruck, sogenannte Fuck-up-Nights, wo Menschen zusammenkommen, um ihr Versagen voreinander zu bekennen. Weil es ein großes Bedürfnis ist, zu sagen, bei mir läuft nicht nur immer alles schön. Ich bin überzeugt, das Leben, wie es sich uns zeigt und bietet, überfordert uns immer wieder mal. Und die Dinge, die auf uns zukommen, die es zu bewältigen gilt, da fehlt uns manchmal die Kraft. Und wir versuchen es aus unserer Kraft. Die gute Nachricht lautet, dass Gott uns einlädt, mehr aus seiner Kraft zu leben, seine Kraft zu entdecken. Nicht nur aus den Erwartungen, die an uns gestellt wird, zu reagieren, sondern auch gesunde Grenzen setzen zu können. Wir wollen heute eine vierfache Kraft anschauen. Ich nehme zwei Texte dazu. Einmal aus 1. Korinther 2, 1 bis 4. Wir sind ja in der Korinther-Serie. Und lese uns diese Verse 1 bis 4. Als ich zu euch kam, sagt Paulus, liebe Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkündigen, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Dann aus 2. Korinther 4, ab Verse 7 bis 10. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt, sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leibe, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Was für eindrückliche Texte, oder? Über die Kraft Gottes. Was für eine Kraft ist diese andere Kraft? Das Erste, diese Kraft steht im Gegensatz zu menschlichen Kraftvorstellungen. Menschen haben ihre Vorstellung, was Kraft ist. Die Korinther hatten ihre Vorstellung, was Kraft ist in Philosophie und menschlicher Kraft. Und Paulus sagt, euer Glaube soll nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Wünschen wir uns nicht oft ein Gefäß, das ganz ist und ganz bleibt. Dieses Bild von Kurt Spiess, das er gemalt hat, er hat uns in mancherlei Dingen ein großes Vermächtnis zurückgelassen, eines Lebens, das aus der Kraft Gottes dient. Er hat dieses Bild gemalt und wir sehen das entsprechend diesem Text, 2. Korinther 4, diese zerbrochene Schale und was weiter abgebildet ist, wir wollen daran entlang gehen. Unser Wunsch ist, dass unser Gefäß nie zerbricht, oder? Da geben wir alles, ich auch. Ich will das nicht. Paulus ist einer, der hätte sagen können, ich bin so gebildet, ich habe eine der besten Ausbildungen genossen der damaligen Zeit. Ich kann argumentieren. Ich weiß, wie es geht, Menschen zu beeindrucken. Und dann sagt er, aber Glaube kann nicht auf menschliche Kraft und Weisheit gegründet sein. Sonst ist er schnell verloren, sonst verlieren wir. Paulus, er musste das erleben als Saulus. Er war unterwegs als angesehener Theologe der damaligen Zeit, mit Macht und Kraft. Er hatte Befugnisse, diese Christen gefangen zu nehmen. Und dann war er unterwegs, auf dem Weg nach Damaskus, und plötzlich holt ihn die Kraft Gottes von seinem hohen Gaul. Und er fällt in die Erde, in den Dreck, in den Staub und merkt, irgendetwas stimmt nicht mehr. Er erblindet. Und dann kommt er sich hilflos vor und weiß nicht, wie es weitergeht. Was soll jetzt werden? Und dann erlebt er, wie Gott ihm den Ananias sendet und er betet im Auftrag von Jesus mit ihm und sein Augenlicht wird geheilt. Er wird wieder sehend. Aber nicht allein das, sein Herz wird verändert. Er merkt, dieser Jesus ist ja der Messias. Das ist die Kraft Gottes, die mir begegnet ist und jetzt mich an die Hand nimmt. Und jetzt lernt er in seinem Leben und bekennt hier den Korinthern und sagt, ich baue nicht mehr auf menschliche Fähigkeiten. Ich baue auf Gottes Kraft. Das habe ich gelernt und bin es am Lernen. Die Kraft Gottes veränderte ihn. Die menschliche Kraft machte ihn zum Zerstörer von Leben. Die göttliche Kraft machte ihn zum Segensträger für Nationen. Bis zu uns im heutigen Tag. Wir lesen seine Worte, die Gott uns überliefert hat. Jetzt verließ er sich auf Gottes Kraft. Nicht mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten. Das ist demütigend auf der einen Seite, aber noch viel mehr befreiend auf der anderen Seite. Predigt geschieht nie dadurch und muss nie die Richtung haben, Menschen zu unterhalten, Menschen wohl zu stimmen, sie einverstanden zu erklären mit dem Pastor, der das Wort verkündet. Nicht noch alle möglichen rhetorischen Mittel zu holen, sondern die Kraft Gottes soll Raum haben. Ausschließliches Vertrauen auf menschliche Kraft ist das Motto unserer Zeit. Yuval Noah Harari zeigt eindrücklich in seinem Buch Homo Deus eine Geschichte, kurze Geschichte von morgen. Er zeigt auf, die Agenda des 20. Jahrhunderts lautete Hunger eindämmen, Krankheiten reduzieren, drittens Kriege unter Kontrolle bekommen. Die Agenda des 21. Jahrhunderts lautet Alter und Tod besiegen. Der Tod ist die größte Zumutung des Menschen, für den Menschen. Zweitens, dauerhaftes Wohlbefinden herstellen. Drittens, statt Homo sapiens, Homo Deus. Der Mensch übernimmt die Rolle Gottes. Ausschließliches Vertrauen auf den Menschen. Aber menschliche Kraft vermag nur Menschliches zu schaffen und zerstört dabei oft Leben. Wie es bei Jesus geschehen ist, die Großen, schildert Paulus, dieser Welt, haben den Messias nicht erkannt und ihm das Leben genommen. Und wie vieles geschieht heute unter Berufung auf menschliche Weisheit und Kraft und zerstört die Menschen letztlich. Wir haben ein Zeugnis bekommen davon in der Öffentlichkeit. Die St. Galler Gesundheitsdirektorin Hanselmann widmet ihrem Präsidialjahr 2019 der psychischen Gesundheit, die in unserer Leistungsgesellschaft gefährdet sei, schreibt sie. 2/3 der Bevölkerung geben an, bereits einmal unter einer psychischen Beeinträchtigung gelitten zu haben. 1/5 befindet sich aktuell in einem andauernden emotionalen Tief. Sie spricht davon, in anderen Zusammenhängen würden wir von einer Epidemie reden. Und so verwendet sie sich darauf mit dieser Aktion: Wie geht es dir? Wie geht es dir wirklich? Ich habe ihr ein Mail geschrieben und habe mich ganz herzlich bedankt, dass sie diese Thematik in der Öffentlichkeit aufgegriffen hat. Ich habe sie eingeladen, an einem Leitertreffen der Allianz dieses Anliegen zu vertreten. Weil wir mithelfen wollen, aber gleichzeitig merke ich, viele, die helfen wollen, wollen es ohne Gott tun. Dabei ist das größte Problem, das Gott uns zeigt, in Schwierigkeiten von Menschen, dass sie aus der Beziehung herausgekommen sind von Gott und ihr Leben selber bewältigen müssen in eigener Kraft. Erleben wir es nicht fast täglich? Menschliche Kraft und Macht führen oft zu Stolz, zu Arroganz, Missbrauch anderer, zu Angst, nicht zu genügen, und das Leben überfordert so viele. Gott will mit seiner Kraft in zerbrechliche Gefäße hineinkommen. Das ist hier als Gold dargestellt von Kurt. Leben von Gott mit der Taube durch den Heiligen Geist. Diese Kraft will in zerbrechliche Gefäße. Wir kommen dann noch darauf. Was für eine Kraft ist das? Es ist die Kraft, die fähig ist, uns aus der Beziehungslosigkeit zum Gott der Liebe herauszuholen und uns mit seiner Liebe zu verbinden und das Trennende wegzunehmen, immer wieder neu. Sünde, Schuld, Versagen. Deshalb ist Jesus am Kreuz gestorben. Nicht genügen können. Es ist die Kraft, die uns immer wieder zu einem Neuanfang mit unserem Leben befähigt. Wo wir innerlich zerstört sind, gedemütigt, zerschlagen, richtet uns Gott auf durch seine Kraft. Es ist die Kraft, die uns befähigt, Versöhnung untereinander zu leben. Die Rechthaberei dran zu geben, zu sagen, ich versöhne mich. Es ist die Kraft, die jeden, der Jesus vertraut, letztlich auferwecken wird zum ewigen Leben und uns Hoffnung gibt für die Zukunft, nicht nur auf menschliche Erwartungen zu schauen, sondern auf eine Perspektive der Ewigkeit. Unglaublich, oder? Würde man nicht denken, alle Menschen müssen bei Jesus die Türe einrennen. Sag, das will ich, unbedingt. Leider ist es so, dass wir oft an unserem eigenen Leib zuerst erfahren müssen, dass es mit der eigenen Kraft nicht geht. So als junge Menschen hat man mal gesagt, ich bewege jetzt die Welt, ich verändere alles. Habe ich auch gedacht. Und dann kommen die Schwierigkeiten und dann merken wir, da gibt es Grenzen. Und dann versagen wir. Gott will, dass wir lernen darin. Also Gottes Kraft steht im Gegensatz zu menschlichen Kraftvorstellungen. Was ist dann diese andere Kraft? Ein zweites. Es ist eine Kraft, die Schwachheit, Furcht und Zittern kennt und diese bejahen lernt. Weghaben, nicht mehr da sein, das wollen wir. Paulus sagt aber, außerdem fühlte ich mich schwach, ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Nicht Überredungskunst, kluge Worte, es war das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes, von Gottes Geist. Wörtlich könnte man sagen, Schlachter übersetzt es so, ich kam zu euch in Schwachheit, in Furcht und Zittern. Was? Dieser mächtige Paulus, dieser Theologe, mit allen Wassern geschliffen? Passt das zu dem ehemaligen arroganten Theologen? Er kam in totaler Überforderung als Zeltmacher nach Korinth, Apostelgeschichte 18. Als Juden und Griechen zum Glauben an Jesus fanden, erntete er massiven Widerstand von den Juden. Und er merkte bei den Korinthern, ich kann nicht nur einfach philosophische Argumente bringen und dann geht das schon. Seine tiefste Angst, glaube ich, in dieser Situation war nicht der Widerstand von Menschen, und dass es ihm das Leben kosten könnte, sondern er war so tief mit Jesus verbunden, dass er sagt, das größte Bedenken ist, ob ich Gott genügend Raum gebe, zu wirken mit seiner Kraft. Wisst ihr, das kenne ich. Das kenne ich sehr gut. Das größte Bedenken auf den heutigen Sonntag, hat Gottes Geist Raum zu wirken durch meine Predigt? Oder stehe ich im Weg? Ich wünsche mir, dass Gottes Kraft zum Tragen kommt. Gottes Gedanken über Schwachheit und Unvermögen und die Gedanken, die wir haben, sind so unterschiedlich, oder? Gott sagt, schau, jedes Leben, früher oder später, wird Dinge erleben, wo Ohnmacht, Furcht, Zittern da ist, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Wir behaupten, wir seien schwach, aber Gott macht geltend, dass dies der eigentliche Grund unserer Erwählung ist. 1. Korinther 1, 26 bis 28 kann man nachlesen. Nicht viele Edle, nicht viele Weise in dieser Welt hat Gott berufen, sondern die töricht genug waren, das Kreuz anzunehmen von Jesus, daran zu glauben. Demütigend, oder? Aber Gott wird durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch Recht behalten. Und wir können vom Anfang der Bibel bis zum Schluss nachlesen, wir können in Biografien hineinhören und lesen und wir werden immer wieder eins erkennen, dass Gott solche erwählt und gebraucht, die sich eigentlich nicht fähig finden dafür. Wie war das mit Mose? Zuerst in eigener Kraft zum Mörder geworden, dann 40 Jahre Wüste. Gott ruft, sagt nicht mehr mit mir, Gott, vergiss es, kann nicht reden, weiß nicht, wie das geht. Und Gott ruft ihn, gerade deshalb. Wie war das bei Gideon, bei Petrus, William Wilberforce, derjenige, der durchgesetzt hat in der englischen Regierung, dass die Sklaverei abgeschafft wird, ein englischer Reformator, war körperlich ein kleiner und schwacher Mann. Niemand hätte ihm zugetraut, dass sich irgendetwas bezüglich Sklaverei verändern wird. Aber die Kraft Gottes hatte Raum in ihm und bewegte die Parlamentarier bis zu diesem Gesetzesentscheid. Gottes Kraft kann und will durch unsere Zerbrochenheit und Schwachheit hindurch wirken. Wie kam es im Leben von Paulus zu diesem entscheidenden Verhalten, dass Gottes Kraft Raum hatte? Er sagte, ich bin einverstanden, es stimmt. Er sagt im Text, ich habe mich entschieden. Es heißt hier wörtlich, ich hatte mir vorgenommen, was? Auf Gottes Kraft zu vertrauen und nicht auf meine Kraft und Argumentationsweise. Was ist die Folge eines solchen Entscheides im Glauben? Erstens, wir erfahren Schwachheit. Gott wird uns durch seinen Heiligen Geist und Situationen zeigen, dass unser Leben sehr zerbrechlich ist. Dass nicht wir diejenigen sind, die an Kraft hervortreten können und zeigen, was Kraft ist, sondern manches wird vielleicht zerbrechen dann. Gottes Helden wurden kräftig aus Schwachheit leben, lesen wir in Hebräer 11, 34. Kräftig werden aus Schwachheit. Es geht nur, wenn wir vorher Schwachheit erlebt haben. Oder? Erfahrene und durchlebte Schwachheit in unserem Leben macht den Weg frei für die Kraft Gottes in und durch dein Leben, für sein Wirken. Wisst ihr, ich hasse Schwachheitserfahrungen. Ich will die nicht haben, aber ich möchte die Kraft Gottes. Aber beides geht nicht. Ich muss Schwachheit lernen zu akzeptieren, damit Gott eben Raum bekommt. Das machtvolle Wirken Gottes, Eingeständnis von Schwachheit, bewegt Gott, seine Kraft wirken zu lassen. Wisst ihr, erst in erfahrener Schwachheit wird die Kraft Gottes sichtbar. Sie fällt aus dem Gefäß, sie geht zu anderen hin. Schönheit wird sichtbar. So können wir in verschiedenen Stellen in der Bibel lesen, zum Beispiel Apostelgeschichte 10 beim Petrus, wo er seine Schwachheit erlebt. Ich kann doch nicht glauben, dass Gott diese Götzendiener mit diesen unreinen Tieren angenommen hat. Und dann unterstellt er sich Gott, und Gottes Kraft, lesen wir nachher in Apostelgeschichte 10, fiel auf die zuhörenden Menschen und veränderte sie zu Jesus hin. Einige Gegensätze zur Orientierung. Menschliche Kraft führt uns oft in Ermattung hinein. Machen wir ein Beispiel. Ich verwirkliche mich selbst. Gelingt super, oder? Oder ermatten wir dabei? Gottes Kraft als Ermutigung. Gott verwirklicht seinen Plan mit mir. Nicht ich verwirkliche mich. Gott wird seinen Plan mit mir verwirklichen. Menschliche Kraft, ich muss mich behaupten, überall. Gottes Kraft und Ermutigung, Gott steht an meiner Seite für das, was er will, dass ich es tue. Das dritte, menschliche Kraft, ich darf keine Fehler machen. Das ist eine Katastrophe. Gott sagt, ich liebe dich trotz all deiner Fehler. Das ist Gnade. Ich darf nicht versagen, sagt die menschliche Kraft. Ich werde alles tun, nicht zu versagen. Funktioniert super, oder? Und Gott sagt, ich liebe dich mitten im Versagen. Studier mal die Begebenheit Johannes 21, wie Jesus mit dem Versager Petrus umgegangen ist. Ich habe alles im Griff, sagt die menschliche Kraft. Ja, das können wir versuchen. Aber Gott sagt, das brauchst du nicht, du wirst scheitern, aber ich halte dich mit meiner starken Hand. Gottes Kraft. Merken wir diese Gegensätze, die wir alle irgendwo leben? Gott sieht eine Schönheit in aller Begrenzung und Schwäche. Ich habe manchmal Mühe, das zu glauben, ich gebe es ehrlich zu. Aber es ist so. Gott liebt uns. Wenn wir zerbrochen sind, wenn wir merken, wir haben nicht die Kraft, dann sagt er, weißt du, ich bin für dich mitten im Versagen drin, mitten in deinen Schwächen. Markus Müller, ehemaliger Direktor von St. Krishona, hat an einem Vortrag gesagt, wir waren im Seelsorgeteam da anwesend für diese Schulung. Er spricht davon, dass wir als Ja-Mensch versöhnt unterwegs sein sollen. Als Ja-Mensch. Ja zu meiner Schwachheit, ja zu meinen Grenzen, ja zu dem, dass mir nicht alles gelingt. Es ist so befreiend. In letzter Zeit erlebe ich wachsend Schwachheiten. Ich vergesse mehr wie früher. Ich verlege Dinge, die ich früher nicht verlegt habe. Ich habe den Eindruck, manche Dinge nicht mehr so zu schaffen wie früher. Und dann leide ich darunter und merke, das ist meine Schwachheit, ich werde älter. Und dann sagt meine Frau zu mir, das macht dich sympathisch. Ja, ich bin am Lernen. Ich möchte sympathischer werden, das ist gut. Könnte das Ja zu unseren Schwächen uns helfen, hinter den Vorhang von Persönlichkeiten zu schauen und die wahren Schätze des Menschseins von unserem Leben tiefer zu entdecken? ich mache diese Erfahrung immer wieder, wo Menschen sich öffnen und ihre Schwäche zugeben, wie viel Schönheit wird da bei anderen sichtbar? Unglaublich. Wie finden wir dieses Ja? Ich glaube, vorwiegend in der gepflegten Gegenwart bei Jesus. Da, wo wir uns öffnen für ihn, wo wir zugeben, dass unsere Schwachheit da ist. Wo wir sagen, du bist mir das Wichtige, nicht das Resultat daraus. Ich möchte Zeit bei dir verbringen. Wir haben eine Einladung bekommen vom Regierungsrat des Kantons St. Gallen, weil wir die St. Galler Erklärung nicht unterschrieben haben. Da gibt es Formulierungen drin, die den Eindruck erwecken, alle Religionen beten zum selben Gott. Und ich habe mich herausgelehnt aus dem Fenster und habe gesagt, das können wir als bekennende Christen so nicht unterschreiben. Da sind wir eingeladen worden vor ein ganzes Gremium mit dem Regierungsrat und es ging um ganz spezielle Fragen. Der Wahrheitsanspruch Jesu. Was bedeutet die Universalität von Jesus Christus für den interreligiösen Dialog? Ist ein Dialog mit anderen Religionen überhaupt erstrebenswert oder beabsichtigt jeder Dialog stets Evangelisation? Wie ist das mit der gleichgeschlechtlichen Liebe? Was bedeutet eine Ablehnung desselben für den interreligiösen Dialog und so weiter? Ich versuchte mich vorzubereiten auf dieses Treffen und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Meine Schwachheit. Wie soll ich nur argumentieren? Was soll ich diesen Leuten sagen, damit sie verstehen, was wir Christen glauben und dass die Liebe das tragende Element in unserem Leben ist? Ich habe gebetet und am Morgen, bevor ich da hinging, habe ich gelesen, Matthäus 10, 20, wo Jesus sagt, ihr werdet vor Verantwortungsträger geführt werden, aber dann macht euch keine Sorgen. Es ist der Heilige Geist, der durch euch reden wird. Und wir haben es erlebt, wir haben das losgelassen im Gebet an Gott und Gott hat gewirkt. Wir konnten 1,5 Stunden unseren Glauben erklären, was wir glauben in Jesus, dass er uns anleitet zur Liebe. Dass wir aber zu Jesus stehen, entgegen allen Religionen, dass wir im Dialog die Ehrlichkeit Gottes zuvorderst haben, die Liebe. Aus der Liebe heraus, wir konnten definieren, was wir unter einem guten Dialog, unter einem Kompromiss verstehen. Nämlich nicht eindicken der Wahrheit oder sie weglassen, sondern in Wahrheit die Liebe bekennen. Den anderen respektieren in seinen Unterschieden und trotzdem an Jesus festhalten. Ich habe gestaunt, was Gott in diesem Treffen an Menschen bewirkt hat in der Politik und was er weiter daraus tun wird. Aber versteht ihr? Nicht aus eigener Kraft, sondern das Wirken Gottes. Die dritte Art, wie wir diese Kraft können versuchen zu verstehen, ist, dass wir in Bedrängnissen und Schwachheiten ein mutiges Aber empfangen durch diese Kraft. Aber. Paulus sagt hier im 2. Korinther, wir haben diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Es sind menschliche Gefäße in Schwachheit, denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns kommt. Gottes Kraft. Manche Schwachheiten und Bedrängnisse kommen unverhofft, schlagartig, plötzlich, einzeln oder konzentriert. Und wir merken, das drückt uns zu Boden. Rauft uns den Atem. Paulus schildert uns in diesem Text seine Erfahrung als zerbrechliches Gebäß. Er hat sein Ja gefunden zu dieser Zerbrochenheit und setzt sein Vertrauen auf Gott. Und dann zeigt er uns, wie dieses Licht der Kraft Gottes vierfach aus seinem Leben strahlt. Erstens, Versen 7 bis 10, von allen Seiten bedrängt, aber nicht ohne Ausweg. Bedrängnis ja. Paulus begann, Jesus zu verkündigen in Jerusalem, da hielten die Juden einen Rat, wie sie ihn umbringen könnten. Gottes Kraft öffnet eine Türe, er wird an einem Korb über die Stadtmauer gelassen und kann fliehen. Gottes Aber. Er hat hier die Kraft Gottes erlebt. Das Zweite, ratlos mit offenen Fragen, aber nicht verzweifelt. Paulus und Silas wurden ins Gefängnis in Philippi geworfen. Gott gab ihnen im Gebet und im Lobpreis in dieser Situation die Kraft Gottes hinein. Die Gefängnistüren wurden gesprengt und sie waren frei, das Evangelium dem Gefängniswärter zu erklären. Dieser kam zum Glauben. Drittens, verachtet und verfolgt, aber nie allein gelassen. In Apostelgeschichte 18, 9 und folgend lesen wir, als in Korinth die Juden ihn lästerten und ihn gefährlich bedrängten und umbringen wollten. Und er wollte weg. Und Jesus erscheint ihm nachts in einer Vision und sagt, schau, ich will, dass du da bleibst. Und er versicherte ihm, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Gottes Kraft. Viertens, niedergeworfen, aber nicht umkommend. In Apostelgeschichte 14 lesen wir in Lystra die Steinwürfe der Aufgehetzten. Sie steinigten Paulus. Er lag zerschmettert am Boden. Keine Aussicht auf Hoffnung. Sie meinten, er sei tot. Aber Gott ließ es nicht zu. Er stand wieder auf und konnte seine Berufung leben. Wo wir Jesus nachfolgen, können solche Erfahrungen zu unserem Leben gehören. Und es wird nicht immer so ausgehen, wie wir es jetzt gehört haben bei Paulus. Es kann uns auch das Leben kosten. Aber Gottes Kraft wird uns nicht allein lassen. Welches waren denn die Ursachen dieser Nöte bei Paulus? Selbstverschulden? Sünde? Zu wenig Gebet? Nein, Paulus sagt uns, das ist Folge der lebendigen Christusgemeinschaft. Wenn wir mit Jesus verbunden sind in dieser Welt, sind wir ein Fremdkörper. Das wird nicht allen gefallen. Und wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir solche Dinge erleben. Aber wo wir innerlich uns aufmachen für die Kraft Gottes, da dürfen wir uns als zerbrechliche Gefäße empfinden und erleben. Wir dürfen verletzlich sein. Wir dürfen unsere Überforderungen zugeben. Hast du auch schon empfunden, also das hätte ich nie von mir gedacht, dass ich das so versage und anstellen kann? Ich hatte immer gehofft, das würde mir erspart bleiben und jetzt dies? Verstehe ich nicht. Weshalb diese Prüfung mit der Krankheit, dieser Zerbruch? War ich ungehorsam? Gott will in uns und durch uns seine Kraft hineingeben und sagen, schau, Dinge geschehen in deinem Leben, weil du mir nachfolgst, aber ich lasse dich nicht allein. Seine Kraft wird in uns ein manchmal verzagtes, manchmal kaum sichtbares, aber auch immer wieder ein kräftiges Aber wirken lassen, wo wir merken, es ist die Kraft, die Gott uns gibt. Wie kann Gottes Kraft in uns dieses machtvolle Aber hereinbilden? Das Bild macht es sehr deutlich. Die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus in uns. Paulus sagt, ich lebe doch nicht ich, sondern Christus in mir. Das ist deine Kraft als Christ. Jesus in dir. Er will dich befähigen. Er will dir Kraft geben. Er will dich halten. Dieses machtvolle Aber des Glaubens kann deshalb eben in gepflegter Gemeinschaft mit Jesus wachsen. Wir versuchen es manchmal mit Eigenanstrengung anstatt mit Suche Gottes. Und Gott möchte, dass wir ihn suchen. Was schenkt er uns in dieser Gemeinschaft? Wenn wir sein Wort studieren, wir können 1. Korinther 2 nachfolgend lesen nach diesen vier Versen. Gott will uns zeigen, was uns von ihm alles geschenkt ist. Wenn du das Geschenk nicht betrachtest und auspackst, kannst du es nicht, du kannst dich nicht erfreuen daran, oder? Du weißt vielleicht gar nicht, was für Geschenke Gott dir gegeben hat. Und Gott lädt uns ein, in diesem Korintherbrief, diese Weisheit Gottes kennenzulernen. Vers 9 heißt es, es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Und Geschwister, da geht es nicht in erster Linie darum, was in der Ewigkeit dann mal kommt, sondern da geht es um Erfahrung des Heutes, aus der Beziehung mit Jesus, aus dem Pflegen der Gemeinschaft. Da wird Gott seinen Strom der Kraft in uns stärken und anschwellen lassen, wo wir uns Zeit nehmen, zu sehen, was er uns geben will. Und dann sagt er in diesem Zusammenhang, der Geist Gottes lehrt. Er ist ein Lehrer. Er will uns diese Dinge aufzeigen, aufschlüsseln und wenn wir es kapieren, was geschieht dann bei uns? Boah, das hätte ich nie gedacht, oder? Dann beschenkt es unser Leben, wir können erkennen. Bill Bright, der Gründer von Campus für Christus, hat einmal ein wichtiges Prinzip gelehrt, das geistliche Atmen. Wir atmen bei Jesus aus, unsere Schwäche, unsere Fehler, unsere Kraftlosigkeit, unsere Schwachheit und atmen ein, seine Kraft, sein Ja zu mir, sein bei mir sein und wir atmen wieder aus, unsere Sünde, unsere Verfehlungen, Dinge, die uns niederdrücken und empfangen sein Ja zu uns. Wir empfangen seine Verheißungen. Ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen. Wie den Sauerstoff. Ich habe das schon mal bei uns demonstriert. Wie stark ist dieses Zündholz? Ich kann ein nächstes nehmen, ich kann 5 nehmen, ich kann 10 zusammennehmen. Wie stark sind die? Sorry, Joel, gell? Wenn wir uns aber an den Starken binden, komm, Noemi. Ich habe immer Kraft, gell? Kannst du diesen Nagel brechen? Dieses Zündholz, das... Nein? Wer will es versuchen? Steven? Verstehen wir, wodurch bekommt das Zündholz die Kraft, die Widerstandsfähigkeit? Durch diesen gewaltigen Zimmermannsnagel. Genauso ist es bei Christus, wenn wir uns an ihn binden, dürfen wir schwache Zündhölzer sein, oder? Und das Letzte, was ich sagen will, diese Kraft von Gott ist eine Kraft, die er täglich in uns erneuert. Es ist nicht so, dass wir uns zu Jesus hinwenden, dann werden wir ein für alle Mal mit einem großen Tank von Kraft ausgerüstet, der das ganze Leben anhält, sondern jeden Tag. Wer von euch muss nie tanken beim Fahrzeug? Bei der E-Bike nie den Akku aufladen? Nein, wir müssen nachfüllen. So sagt Paulus, mögen die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird doch Tag für Tag erneuert. Tägliche Erneuerung aus der Kraft Gottes ist die Erfahrung des Paulus. Er hat immer Kraft, kann er sagen. Er hat immer Kraft. Und in Philipper 4, Vers 13 sagt er uns zur Ermutigung, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Wir könnten auch übersetzen, ich bin stark für alles in dem einen, der mir beständig Kraft eingibt. Zu jeder Zeit, unter allen Umständen, ist Christus imstande und gewillt, uns die Stärke zu geben, die wir entsprechend der Lebensherausforderung brauchen. Für die Dinge, die er wichtig findet für unser Leben. Das muss man dazu sagen. Was kann uns in solchen die Kräfte ausreiben lassen in unserem Leben? Dinge und Schläge, die uns das Leben zusetzt und zumutet. Verletzungen durch andere, Verachtung, Ausgrenzung, Vermitteln von Wertlosigkeit, Ablehnung, Lieblosigkeit, Schicksalsschläge und so weiter. Sie rauben uns die Kraft. Zweitens, die falsche Kraftgleichung, wo wir uns dahin bewegen lassen, ich muss jetzt mehr, werden wir unterliegen, wo wir sagen, Kopf hoch und durch, mag gut gemeint sein, aber wir werden anstehen, wir werden scheitern. Ich schaffe das alleine, nein, wir brauchen einander, wir brauchen Christus. Das dritte, Festungen des Widersachers. 2. Korinther 10, 5 spricht Paulus von Bollwerken. Bollwerken, die unser Leben gefangen halten. Mauern, die unser Leben umgeben. Gefängnistüren, die da sind. Und das fängt in unseren Gedanken an, sagt Paulus. Deshalb ist es so wichtig, sein Denken über mich kennenzulernen. Seine Wege mit mir. Jesus hat die Macht und Stärke, in diese Kraftlosigkeit hineinzukommen. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst, aber Jesus will und kann aus allen Zerbrochenen unvergleichlich Wertvolles machen. Schau dir das Bild an. Kurt hat es bewusst mit Gold dargestellt. Und das führt uns zum letzten Bild, das ich hier noch zeigen will. Wisst ihr, was das ist? Eine japanische Kunstform. Sie wird Kintsugi genannt. Diese Kunstform hat sich daraus entwickelt, dass bei Porzellan und wertvollen Gefäßen, wenn die zerbrochen sind, haben sie Goldstaub genommen und vermengt und diese Scherben zusammengeklebt und das Gefäß wurde wieder ganz. Das Gefäß ist ein schönes Kunstwerk geworden, oder? So ist es, wenn wir mit unserer Zerbrochenheit zu Jesus kommen und sagen, Herr, da sind die Scherben, jetzt in dieser Situation. Bring dein Gold hinein, bring du die Scherben zusammen. Mach du ein Gefäß aus dieser Zerbrochenheit, das wieder schön ist für andere. Gott kann unsere schwierige Vergangenheit oder unsere schwierige Realität vergolden, Geschwister. Nehmt das mit. Macht Gott zu eurem Verbündeten in eurer Schwachheit, anstatt gegen die Schwachheit zu kämpfen. Paulus sagt, das sind die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Müssen wir uns entmutigen lassen? Nein, Gottes Kraft will dir Aufwind geben. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die hat mich sehr bewegt diese Woche. Sie ist überschrieben, unser Gegenwind wurde zum Aufwind. Da ist eine junge, bildhübsche Frau. Ich lese vor, was sie schreibt. Ich kann mich noch sehr gut an den Schmerz und die Hoffnungslosigkeit erinnern, als ich erfuhr, dass mein Mann jahrelang hinter meinem Rücken Pornografie konsumiert hat. Ich kann mich ebenfalls noch sehr gut an meine Angst erinnern, als ich von Panikattacken gequält eine Therapie begann. Doch als alles zu Ende zu sein schien, begann Gott etwas Neues. Heute sind die schwärzesten Phasen meines Lebens der Nährboden für meinen Dienst und meinen Glauben an Jesus. Das, was mich kaputt machen wollte, hat mich letzten Endes beflügelt, mich ganz in die Arme von Jesus zu werfen und nichts zurückzubehalten. Das, was ich gegen mich und meinen Mann stellte, das hat uns näher zusammengebracht. Gemeinsam stehen wir nun im Licht Jesu und bringen Hoffnung in ähnlich verzweifelte Situationen, wie wir sie damals erlebt haben. Unser Gegenwind wurde zum Aufwind. Boah. Das kann nur Jesus, unseren Schmerz in Sinn und unsere Wunden in Wunder verwandeln. Die Frage ist, lassen wir das zu? Und machen wir gemeinsame Sache mit Gott? Ich lasse euch mit dieser Frage. Wie ist das? Wir nehmen uns eine kurze Zeit in deinem Leben. Wo hast du in menschlicher Kraft unter guten Motiven und Willen gekämpft und bist unterlegen, es sind Dinge zerbrochen, bist ermattet, kraftlos? Willst du mit Jesus über deine Schwachheiten, deine Demütigungen, Verletzungen reden? Möchtest du allenfalls in seelsorgerlichen Gesprächen Dinge klären, dass die Kraft Gottes stärker bei dir zum Tragen kommt, dieses Aber sich herausbildet? Dann darfst du dich an der Koordinationsstelle für Seelsorge melden bei Monika Spies. Wäre es daran, vielleicht einen nächsten Kurs Leben in Freiheit dich anzumelden oder einen Kurs frei von Schatten der Vergangenheit mit jemandem durchzuarbeiten? Ich mache dir Mut.